Eine Bank lebt davon, dass sie bestimmte Risiken eingeht. Es ist nicht ihre Aufgabe, Risiken auf jeden Fall zu vermeiden, sondern sich für das Eingehen von Risiken bezahlen zu lassen und dabei darauf zu achten, dass sie sich nicht übernimmt. Das ist seit jeher das Geschäftsmodell von Banken. Es gibt in der Hauptsache drei Arten von Risiken, die Banken dabei eingehen: Kreditrisiken, Marktrisiken und sogenannte operative Risiken. Etwas vereinfacht kann man diese Risiken wie folgt beschreiben. Kreditrisiko besteht darin, dass die Bank jemandem Geld leiht und der es nicht zurückzahlt, weil er nicht will oder kann. Marktrisiko kommt zustande, wenn die Bank Wertpapiere kauft, deren Wert im Laufe der Zeit schwankt, also auch fallen kann und so Verluste erzeugt. Operative Risiken entstehen, wenn die Geschäftsprozesse der Bank aus irgendeinem Grund versagen und das kostspielige Folgen hat. Darunter fallen so unterschiedliche Dinge wie Versagen des IT-Systems durch technische Fehler, Hacking, Fehler bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Was eine Prozesswoge kostet, konnte man in den letzten Jahren anschaulich bei der Deutschen Bank beobachten, oder Fehler bei der Buchführung. Sie sehen, hier packen wir einfach alles rein, was sich nicht aus dem eigentlichen Geschäft der Bank ergibt, Kredite zu vergeben, Einlagen anzunehmen oder Wertpapiere zu kaufen und zu handeln. Für eine typische Geschäftsbank, nicht so bei einer Investmentbank, macht das Kreditrisiko 70-80% des gesamten Risikos aus, das die Bank trägt. Wer das Kreditrisiko einer Bank verstanden hat, hat deshalb im Großen und Ganzen einen guten Einblick in die Frage, ob die Bank im Vergleich zu ihrem Kapitalpuffer zu viele Risiken im Buch hat. Und das ist ja genau die Frage, die der Stresstest beantworten soll. Wenn wir nun verstehen wollen, wie ein Stresstest funktioniert, dann ist es daher ganz fundamental, eine Idee davon zu haben, wie sich das Kreditrisiko einer Bank in einer Stresssituation verändert. Dazu muss man zunächst mal wissen, wie Kreditrisiko nach heutigem Stand der Technik gemessen wird. Für einen einzelnen Kredit ist die entscheidende Messzahl seines Risikos der sogenannte erwartete Verlust. Diese Kennzahl ist statistischer Natur und macht eine Aussage darüber, wie viel Geld ich im Schnitt verliere, wenn ich ganz viele Kredite gleicher Art und gleichen Risikos vergebe. Der erwartete Verlust wiederum setzt sich zusammen aus drei Komponenten: die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kreditnehmer zahlungsunfähig wird. Sie wird in der Regel ermittelt mit Hilfe von statistischen Ratingverfahren, bei denen bekannte Finanzdaten und andere Indikatoren über die Kreditwürdigkeit des Kunden in einem mathematischen Algorithmus verarbeitet und durch den Vergleich mit früheren Kreditausfällen in eine Wahrscheinlichkeit umgerechnet werden. Die sich ergebende Kennzahl heißt Ausfallwahrscheinlichkeit. Der Verlust im Verzugsfall, also wie viel von dem geliehenen Geld die Bank abschreiben muss, wenn es knallt, das hat in der Regel etwas mit den Sicherheiten zu tun. Die angestrebte Minimierung dieser Zahl ist der Grund, warum Sie Ihr Haus verpfänden müssen, wenn Sie eine Baufinanzierung von Ihrer Bank bekommen wollen. Wenn Sie sich 100.000 Euro leihen und ausfallen und das Haus bei der Zwangsversteigerung noch 90.000 Euro Erlös bringt, verliert die Bank dann eben nur noch 10.000 Euro und nicht die ganzen 100.000. Der Schuldenstand beim Eintritt der Pleite, also der Betrag, den der Kreditnehmer der Bank noch schuldet, wenn es knirscht. Diese drei kann man durchaus multiplizieren, miteinander verknüpfen, um so den erwarteten Verlust jedes Kreditengagements einer Bank zu bekommen. Nehmen wir zum Beispiel einen Häuslebauerkredit von 200.000 Euro. Der Hauseigentümer hat aufgrund seiner Finanzdaten wie Einkommen, monatliche Aufwendungen, Alter, Beruf und so weiter eine Wahrscheinlichkeit der Zahlungsunfähigkeit von zum Beispiel 5%. Das Haus hat einen Wert von 240.000 Euro, aber nach aller Erfahrung wird es im Falle einer Zwangsversteigerung nur 2/3 davon erzielen, also 160.000 Euro. Und der Schuldenstand soll bei Eintritt der Zahlungsprobleme noch bei 200.000 Euro liegen. So wird die Bank mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% den Betrag von 40.000, 200.000 minus 160.000 Euro verlieren, also 2.000 Euro. In Prozent der Kreditsumme sind 2.000 Euro 1% von 200.000 Euro. Der erwartete Verlust beträgt also 1%. Die Bank muss diesen erwarteten Verlust in die Zinsspanne des Kredits einkalkulieren, will sie nicht in eine Situation geraten, bei der ihre Kreditverluste ihr Einkommen aus Zinsüberschüssen übersteigen. Nun ist es natürlich nicht so, dass ich an jedem Kredit dieser Art 1% verliere. Aber wenn ich 10.000 Kredite mit einem erwarteten Verlust von 1% vergeben habe und jeder Kredit eine Summe von 100.000 Euro umfasst, dann kann ich damit ausrechnen, wie viel Kreditverluste ich in diesem Portfolio zu erwarten habe. In diesem Fall 10.000 mal 100.000 mal 1%. Das entspricht einer Kreditsumme von 1 Milliarde Euro. Davon werde ich voraussichtlich 1%, also etwa 10 Millionen Euro verlieren. Das läppert sich also. Sie sehen, Kredit ist nicht so schwierig. Man kommt mit den Grundrechenarten aus, wenn man erstmal ein paar Systeme hat, die einem die Finanzkennzahlen des Kreditnehmers in die Wahrscheinlichkeit der Zahlungsunfähigkeit übersetzt haben. Allerdings liegt an dieser Stelle auch die erste Krux unseres Stresstests. Stellen Sie sich vor, wir befinden uns in einer Phase der Hochkonjunktur. Die Wirtschaft wächst, die Arbeitslosigkeit ist niedrig, die Zinsen sind noch nicht stark angezogen, weil sich die Inflation noch im Zaum hält. Die Preise für Häuser steigen, weil Wohlstand Nachfrage nach Wohnraum schafft. In so einer Situation ist es leicht erkennbar, dass das Risiko einer Bank, in den nächsten 12 Monaten Geld in einem Häuslebauerkredit zu verlieren, gering ist. Unser Eigentümer wird wohl nur mit geringer Wahrscheinlichkeit arbeitslos, was einer der Haupttreiber von Zahlungsausfällen bei Privatkundenkrediten ist, und falls der unwahrscheinliche Fall doch eintritt, sorgt die große Nachfrage nach Häusern dafür, dass der Verkaufserlös hoch wird und der Verlust der Bank klein bleibt. Was aber passiert, wenn die Konjunktur kippt? Wenn die Wirtschaft plötzlich schrumpft, die Arbeitslosenzahlen nach oben gehen, verfügbare Einkommen sinken, die Zentralbank gerade die Zinsen angehoben hat, um die Blase am Immobilienmarkt zu zähmen und die Preise ins Rutschen kommen, dann sieht es gleich ganz anders aus. Das Problem dabei ist aber nicht, dass man die Richtungsänderung erkennt. Das kann jeder Laie. Das Problem ist es, auszurechnen, was das ganz genau für die zu erwartenden Kreditausfälle einer Bank und ihre Schwankungsbreite bedeutet. Denn diese beiden Größen entscheiden darüber, wie viel Kapital die Bank in der Krise verliert und wie viel sie in der Krise noch als Puffer braucht, um nicht selbst zu einem Pleitekandidaten zu werden und dem Steuerzahler zur Last zu fallen oder zum Systemrisiko zu mutieren. Dafür muss man zwei Dinge messen können. Die Änderung der Ausfallwahrscheinlichkeiten für jeden Kreditnehmer in Abhängigkeit vom gesamtwirtschaftlichen Szenario und die Änderung der Marktwerte von Sicherheiten, die der Bank vom Kreditnehmer gestellt worden sind. Wir konzentrieren uns hier auf den ersten Teil, die Änderung von Ausfallwahrscheinlichkeiten. Und ab hier wird es ein wenig kompliziert. Sie werden gleich eine Ahnung davon bekommen, wie kompliziert.